sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 106. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute sind wir nicht nur zu zweit, also der liebe Wolf und ich, sondern wir haben noch einen Gast mit dabei. Nämlich den Ventilator von Wolf, weil es ist echt ganz schön warm. Ich find's gut, aber andere vielleicht nicht so. Und wenn wir mal in die USA schauen, da sind die Temperaturen hier nochmal ganz andere. Von daher sollten wir uns vielleicht in Deutschland mal nicht über ein, zwei sehr heiße Tage beschweren. Was heiß war, waren wir in Bezug auf den US Open Cup. Denn da war ja noch ein USL-Team mit am Start. Lieber Wolf, damit du jetzt auch noch zu Wort kommen darfst. Wie war so deine Erwartung an die Partie Sporting Kansas City gegen Indy 11, die ja im US Open Cup im Halbfinale versucht haben, unbedingt ins Finale zu kommen?
Weil ich ja wusste, dass unsere tolle Idee nicht funktionieren wird. Also, dass Indy quasi noch irgendwie weiterkommen muss, dann sind sie automatisch in der Champions League. Weil sich die Arschgeigen von Los Angeles im Leagues Cup haben besiegen lassen, hatte ich schon irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Ich dachte mir so, ja gut, am Ende wird es dann doch gegen Kansas nicht klappen. Und dann haben sie sich zwar gut geschlagen und Halbfinale ist ja auch nicht schlecht für ein USL-Team, aber alle haben irgendwie viel gehofft auf einen Titel für die USL oder auf ein Champions-League-Ticket für die USL. Denn wer weiß, ob es nochmal so einfach wird, aus USL-Sicht einen Titel zu holen. Nachdem die MLS sich ja so massiv zurückgezogen hat und dann nur 8 Teams mitmachen und es trotzdem am Ende wieder genau eins der 8 Teams sein wird, das sich den Titel holen wird.
Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Indy hat es nicht geschafft. Wir gehen gleich mal ein bisschen näher auf die Partie ein. Aber so im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, hat Indy schon auch ein recht starkes Turnier gespielt. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit kommen. Wenn es USL-Teams gibt, denen ich das zutrauen würde, ehrlich gesagt, Indy wäre da jetzt nicht in meinen Top 5 gewesen. Aber umso schöner ist es ja auch. Aber wir gehen mal in die Partie rein. Was mir aufgefallen ist, es gibt, fand ich, 2 unterschiedliche Halbzeiten. Und die erste Halbzeit, da fand ich, war Sporting doch recht dominierend. Also zum Beispiel in der 11. Minute gab es bereits von Sporting den ersten Lattentreffer. Sie hatten auch in den ersten paar Minuten die eine oder andere ganz nette Chance, jetzt keine super krasse Chance, außer diesem Lattentreffer. Aber man hat schon gesehen, welche Richtung das in dieser Partie gehen würde. Und ja, Sporting hatte da recht stark angefangen. Und in der 14. Minute kommt dann ein sehr erfahrener Spieler mit in die Situation, nämlich Russell. Und Russell macht das, was ein erfahrener Spieler nun mal macht. Er sieht die eine Lücke. An sich, finde ich, steht die Verteidigung von Indy gar nicht mal so schlecht. Russell ist außerhalb vom Strafraum. Allerdings sieht er halt, wie gesagt, dass ein bisschen Platz ist zwischen dem Indy-Verteidiger, dem Torhüter und Platz im Tor. Und die Möglichkeit nutzt er, diesen Winkel nutzt er, und schießt einfach von außerhalb des Strafraums mal Richtung Tor. Und der Ball ist drin. Heißt, nach 14 Minuten führen die Gastgeber. An sich ist das ja aber kein Beibruch.
Ich muss auch sagen, das war eine schöne Vorbereitung. Also Davis setzt sich ja am Strafraumrand durch, tänzelt dann nochmal in die Mitte, zieht nochmal ein Stück zurück und legt dann halt den Ball auf den sich freilaufenden Russell vor. Also ein schöner Fernschuss, die man aber irgendwie doch recht oft sieht. Also das klassische Fernschusstor eigentlich. Aber die Vorlage fand ich noch heute am schönsten, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, ich muss zugeben, ich habe bis auf das Tor, was danach noch folgt, nicht viel mehr aufgeschrieben, außer dass Hunter Sulte einen sehr, sehr schönen Schuss von Pulido zur Seite klären konnte, der damit ordentlich Schmackes aufs Tor geschossen hat. Und ja, deswegen wollte ich dich fragen, hast du noch größere Szenen?
Ja, es gab in der 20. Minute noch eine Situation. Auch da hat Sporting wieder recht viel Druck vorher gemacht. Es gab einen Freistoß und dieser Freistoß wurde gegen den Pfosten gesetzt. Also auch da für die eine Seite ein bisschen Pech, für die andere Seite ein bisschen Glück. War aber auch nicht schlecht gemacht von Sporting. Führte allerdings nicht zum Tor.
Das Tor kam dann allerdings in der 35. Minute. Und was mir da aufgefallen ist, bis auf das Tor natürlich, war, dass Indy ein bisschen desorientiert wirkte. Also es gab keine Kommunikation, keine wirkliche Zusammenarbeit. Und das merkte man in der folgenden Szene. Denn es gibt einen hohen Ball in den Strafraum, quasi zur linken Ecke der inneren Box. Die Verteidiger und auch die Spieler, die zurückgerückt sind, wie Augie Williams, gucken irgendwie nur blöd herum. Und so war es dann Volti, der den Ball locker per Kopfball aus der Luft pflücken und ins Tor reinsetzen kann. War durchaus schön gemacht. Auch hier ein klassisches Kopfballtor nach einem hohen Ball. Aber die Abwehr von Indy wirkte halt irgendwie völlig, ja, sekundenschlafmäßig unterwegs. Und man muss sagen, wenn du der klare Underdog bist und irgendwie gewinnen willst und ja eh schon mit 0-1 hinten liegst, solltest du wenigstens versuchen, wirklich komplett wach zu sein in den nächsten Minuten. Weil spätestens das 2-0 war ja dann schon fast eine gewisse Vorentscheidung.
Ja, war es durchaus. Was mir in der Situation auch so ein bisschen aufgefallen ist. Irgendwie, also ja, Indy wirkte ein bisschen desorientiert, aber was sie dann wieder hervorragend machen konnten, war den Arm zu heben. Nach dem Motto, ist ja abseits. Kann vielleicht sogar abseits gewesen sein, das sieht alles recht eng aus. Aber ja, in der Situation vielleicht weiterspielen wäre, hätte eher hilfreich sein können. Wollten sie aber nicht. Nach der Pause gab es dann einen Wechsel innerhalb von Indys Spielplan, weil sie wirkten erheblich offensiver. Sie wirkten deutlich koordinierter, fand ich. Und sie hatten mehrere doch recht gute Chancen. Ich habe jetzt keine Chancen einzeln im Detail aufgeschrieben. Da waren auch einige Chancen dabei. Die sind direkt auf Temilia, dem Torhüter von Sporting Kansas City, gegangen. Waren jetzt nicht wahnsinnig gefährlich. Aber man hat in der zweiten Halbzeit schon viel, viel mehr von Indy nach vorne hingesehen. Und ja, was am meisten in der zweiten Halbzeit aufgefallen ist, zum einen, dass Indy mehr Richtung Tor von Sporting geht und zum anderen, dass Temilia ziemlich stark gehalten hat.
Gehe ich voll mit. Und im Prinzip war es auch zweimal dieselbe Parade. Denn Indy bekam zweimal die Möglichkeit, mit einem Fernschuss ja, aufs Tor zu hauen. Es müsste, glaube ich, Cam Lindley gewesen sein, der zum Beispiel in der 70. Minute den Ball nach einer Ecke zurückbekommt, zentral vorm Strafraum steht und dann mit Wucht aufs Tor schießt. Und da hat er nach Melia als Keeper noch genug Zeit, ihn zu sehen und B, eine recht gute, schöne Parade rauszuhauen. Und im Wesentlichen war es auch genau dasselbe, knapp ja 10 Minuten später auch nochmal.
Im Großen und Ganzen muss man sagen, hätte Indy schon in der ersten Halbzeit so gespielt, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben, dann wäre das Ergebnis mit Sicherheit ein anderes gewesen.
Gab ja noch eine Szene, die den Spielstand erhöhen konnte oder erhöhen könnte in der Nachspielzeit, denn es gab einen Foul-Elfmeter, der gehalten worden ist. Und ich möchte schon mal so viel vorausnehmen, bevor ich dir das Parkett überlasse. Er war nicht sonderlich gut geschossen. Warum eigentlich nicht? Und vor allem, wie hast du ihn bezeichnet, den Schützen?
Ich werde das jetzt hier nicht wiederholen, weil es keine diplomatisch nette Bezeichnung war. Der Schütze von Sporting Kansas City war Pulido und der ja, war der Meinung, er müsse da wieder rumtänzeln, abbremsen und irgendeine hässliche Show abliefern, bevor er da mal zum Ball antritt. Das, ja, kannst du machen, ist aber halt immer irgendwie hässlich und ich finde es unsportlich. Und das Problem ist dann natürlich auch, wenn du dich viel mehr darauf konzentrierst, wie du anläufst und wie du da den Torhüter verschaukelst, dann konzentrierst du dich halt nicht mehr auf deinen Schuss. Und am Ende ist der Schuss dann halt so lahm, dass der Torhüter es halten kann. So auch in der Situation. Der Ball geht einfach direkt in die Mitte auf den Torhüter. Das ist wirklich, also, naja. Ich hoffe, dafür musste er dem Team einen Kasten Bier spendieren oder sowas. Gut, gibt's ja nicht eher so einen Träger.
Gehe ich mit. Ich muss sagen, unterm Strich, ja, wie wir schon quasi eingegangen sind, zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten war Kansas wirklich das spielbestimmendere Team, hat sich auch vermutlich in der zweiten ein bisschen zurückgenommen. Indy hat es versucht, war aber dann auch wirklich nicht gut genug, quasi mit Fernschüssen, das zweimal das Gleiche zu probieren. Unterm Strich waren die Statistiken tatsächlich auch recht ausgeglichen. Also es gab 18 zu 10 Schüsse, was jetzt erstmal mehr klingt, aber nur 7 zu 5 Torschüsse. Das heißt, von Indy waren es fast die Hälfte der Schüsse, die aufs Tor gingen. Bei Kansas waren es ja nur ein Drittel. Bei den Ecken hatten wir dann zum Beispiel ein 5 zu 4 Verhältnis. Also trotz des hohen quasi ja, Rückstandes hat Indy jetzt nicht krass hinten gelegen in den relevanten Statistiken. Unterm Strich zählt eh nur die eine, und zwar wer die meisten Tore schießt. Und da hat Indy halt sehr, sehr früh schon zwei unnötige Tore kassiert und Kansas so den Sieg gegeben. Was heißt, die USL ist raus aus dem Open Cup und im Finale stehen dann Kansas, die ja in der Nacht zu Mittwoch spielten, und Los Angeles FC, die Seattle in der Nacht zu Donnerstag besiegten. Heißt, USL raus, gibt kein Champions League Ticket für die zweite Liga und ja, im Finale macht man wieder die MLS unter sich aus und wir freuen uns ganz doll.
Wobei ich jetzt ein bisschen für Sporting bin. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dann springen wir mal in die neue Liga, in die USL Super League, in die Frauenliga. Welche Partie besprechen wir denn jetzt?
Eine Partie, die mich ein bisschen verwirrt hat. Denn wenn ich mich nicht irre und mein Hirn nach der langen, harten Arbeitswoche nicht schon plötzlich durchgefallen ist, dann hatte doch Carolina im ersten Spiel in der letzten Woche knapp 10.000 Zuschauer vor Ort, was ja ein Rekord war und was ja sehr toll gewesen ist. Fiel mir auf, wo waren die denn jetzt alle? Denn im Spiel gegen Lexington, das ja das Spiel ist, was wir heute besprechen, war recht wenig los. Immer noch mehr als bei den Spielen von Charlotte Independence, die ja im selben Stadion spielen, aber trotzdem, ich würde schätzen, nicht mehr als 2.000-3.000. Was jetzt immer noch nicht grottig ist für eine Liga, die neu angefangen hat, aber im Vergleich zu den 10.000 im ersten Spiel schon massiv abgebaut.
Ja, es ist halt das, was ich so ein bisschen befürchtet hatte. Dass an dem Wochenende haben ja alle Ligen wieder gespielt, nach der etwas längeren Pause zuvor. Und zusätzlich, na gut, Football Preseason, die hat vielleicht jetzt noch nicht so extrem den Einfluss. Mal sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Mit welcher Erwartung bist du denn an diese Partie gegangen? Hattest du ein Favoritenteam oder eher nicht so?
Eigentlich nicht. Also irgendwie gab es bisher noch nicht recht krasse Ergebnisse. Also es gab Unentschieden, ein knappes, ich glaube 1-0 in der ersten Woche und ich dachte, hoffentlich gibt es ein paar schöne Tore. Es gab auch ein paar schöne Tore, aber trotzdem keinen Sieg.
Ja, das allererste, was mir aufgefallen ist, ich glaube, das ist auch das, was mir in der letzten Woche auch schon aufgefallen war, war die Kameraqualität, die wieder so aussah, als wenn wir uns in den 80ern befinden. Und war jetzt nicht das Allerschönste. Gehen wir mal in die Partie rein. Die erste größere Situation, die ich relevant fand, war in der 30. Minute etwa. Gab es einen ziemlich guten Angriff von Lexington, der allerdings am Pfosten endete. Ich fand aber auch davor, hatte Lexington schon die ein oder andere ganz gute Möglichkeit oder schon die ganz gute Situation, um zu signalisieren, sie möchten ja heute gerne mit 3 Punkten rausgehen. Wir wissen ja schon, ist am Ende nicht passiert.
Gehe ich mit. In der 25. hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass Carolina Ascent noch recht gute Chance hatte. Denn eine Spielerin war rechts recht frei alleingelassen worden, bekam den Ball zugepasst und rannte dann auch die Keeperin zu, die allerdings den Ball halt gut klären konnte. Aber wie du schon sagtest, es gab keinen Sieg, aber ein Tor. Und das war jetzt vielleicht nicht das Kacktor der Woche, aber ein sehr unglücklich aussehendes Tor. Denn in der 48. Minute, also knapp zu Beginn der zweiten Halbzeit, gibt es eine Ecke für Lexington. Es gibt einen Kopfball, der auf den rechten Pfosten zugeht. Das Problem ist, der Ball hat weder sonderlich Kraft noch wirklich Präzision. Also es ist eher ein typischer Kuller-Hüpfball, den man eigentlich ganz entspannt mit dem Hut fangen kann oder zumindest noch einen Verteidiger hinkriegen kann. Hier ist es so, der Ball kommt in dieser recht langsamen Hüpfelgeschwindigkeit auf den rechten Pfosten zugehüpfelt. Da die Keeperin und die Verteidigerin quasi zu weit entfernt gewesen sind, können sie diesen Ball nicht mehr klären und versuchen noch irgendwie zurückzurennen, um halt den Ball von der Linie zu kratzen. Nur ist der Ball halt schon drin. Und das sah halt sehr ungünstig aus. Also die Platzierung stimmt halt nicht. Wenn beide eher in Richtung des für uns ausgesehen linken Pfostens waren und dann der Kopfball zum rechten geht und beide erstmal überlegen, fuck, ich muss jetzt zurück zum rechten Pfosten. Ja, das sah nicht gut aus. Weil, wie gesagt, das war jetzt kein krasser Kopfball, keine Hohlpräzision ganz oben in den Knick, sondern wirklich so ein lockerer Hoppelball. Ungünstige Szene. Aber eben die Führung für Lexington in der 48.
Ja, war aber schon durchaus ein Kacktor, muss man leider sagen. Es gab danach für beide Teams noch Chancen, aber nicht wirklich was Großes. Hast du dir bis zum Tor eine Situation noch aufgeschrieben?
Nicht wirklich tatsächlich.
In der 76. Minute fällt, wie angekündigt, ein weiteres Tor. Und das ist der Ausgleich. Jill Aguilar ist diejenige, die den Ball hat und sehr souverän zwei Verteidigerinnen ausspielt. Daraufhin den Ball per Querpass rüber buxiert. Und so an der Strafraumgrenze befindet sich Mia Corbin. Und die nimmt den Ball kurzerhand mal an und schießt ihn aufs Tor, sodass es den Ausgleich gibt. Ich fand, das war ein sehr schönes Tor. Vor allem die Vorarbeit war sehr stark. Und letztendlich, wie dann das Tor auch ausgeführt wurde, war ganz ordentlich. Von daher definitiv kein Kacktor, zum Glück. Und wie gesagt, der Ausgleich. Allerdings blieb es dann auch bei diesem Endstand. Was leider ein bisschen, also an sich ist es ja gut, wenn nicht so viele Tore fallen, weil man irgendwie schon den Eindruck haben kann, dann, dass die Verteidigungen stimmen, dass die Torhüterinnen stimmen. Das hat man manchmal, dass man irgendwie merkt, so die Torhüterin passt ja eigentlich gar nicht ins Tor. Da ist viel zu viel Unsicherheit. Das fand ich jetzt in dem Spiel nicht so sehr. Aber ein paar mehr Tore hätte man sich vielleicht schon gewünscht.
Gehe ich mit. Also die Vorbereitung mit dem Austänzen der Gegnerin und dem Querlegen war wirklich schön gemacht. Ich habe ja noch eine gute Parade der Lexington-Keeperin in der 88. aufgeschrieben, die einen Fernschuss von Bedoya halten kann. Aber unterm Strich stimme ich dir zu. Also eine recht ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften hatten noch kleinere Schwächen in der richtigen Abstimmung, was ja auch Sinn ergibt, wenn du gerade im ersten Spiel für Lexington oder erst im zweiten Spiel für Carolina bist. Unterm Strich sagen auch die Statistiken quasi überall sehr, sehr dicht dran oder komplett ausgeglichen. Als Beispiel 12-13 Schüsse und 5-4 Torschüsse ist nicht weit auseinander und unterm Strich, ja, durchaus verdient. Ich möchte noch kurz eine Lanze für die Super League quasi brechen. Denn ich bin mir auch recht sicher, dass es da so ist wie bei den Männern. Und bei den Männern ist es so, dass die Clubs für alles zuständig sind. Das heißt, die Clubs sorgen für das Kameraequipment, für die, die alles filmen und auch für die Kommentatoren. Und ja, da hinter Carolina Ascent mehr oder weniger auch der Besitzer von Charlotte Independent steckt, dem Drittligateam, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn man das gleiche Equipment auch da genutzt hat. Will also sagen, bessere Qualität wäre schön gewesen, aber ich meine, ein drittklassiger Club mit drittklassigem Equipment, da sollte man jetzt keine Sci-Fi-Qualität erwarten.
Allerdings ist Ascent ja kein drittklassiger Club, sondern ein erstklassiger Club. Von daher muss ich da die Erwartung höher stellen und hoffe schon, dass im Laufe der nächsten Jahre zumindest man von der 80er-Jahre-Kamera mal absieht und vielleicht sich neues Equipment beschafft. Eventuell ist es der einen oder anderen Person aufgefallen, es gibt ein Team in der Liga, was auch bis dato gar kein Spiel hatte, nämlich Brooklyn FC. Und sie werden auch am kommenden Wochenende ebenfalls kein Spiel haben, weil sie eigentlich ein Heimspiel gehabt hätten. jetzt in der vergangenen Woche, das aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattgefunden hat und wohl scheinbar auch erstmal nicht stattfinden wird. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil die Liga eh schon nicht so viele Teams hat. Und wenn dann bei einem Team der Platz nicht bespielbar ist, was immer mal passieren kann, dann ist es trotzdem sehr ärgerlich, weil das es bietet halt sehr wenige Spiele dann.
Vor allem denke ich mir halt immer, du hattest jetzt Monate Zeit, dich genau darauf vorzubereiten, dann verkackst du es am Ende wieder irgendwie. Klar, man steckt immer drin, es kann immer spontane Dinge geben, die schief gehen, aber da suchst du dir schon ein eigentliches Baseballfeld, um das irgendwie als Fußballfeld benutzen zu können und machst das Ganze schon Monate im Voraus. Also ich glaube, die waren eins der früheren Teams, wo schon irgendwie feststand, wo sie spielen, mit wem sie spielen, wann sie spielen. Der Club ist mir ein bisschen suspekt, weil es gab noch nicht wirklich Bekanntgaben, wer eigentlich der Trainer ist oder die Trainerin, was auch ein bisschen skurril ist. Und dann, wie du schon sagst, mit dem Platz. Ich bin ehrlich, ich versuche mich neutral zu verhalten, aber wenn man weiß, dass hinter dem Club auch Leute stecken, die hinter New Amsterdam FC gesteckt haben, dann wundert mich nicht, dass da durchaus Dinge schief gehen. Und das lasse ich mal als neutralste Antwort wie möglich stehen.
Für die Super League ist natürlich die Aufgabe, sie müssen recht schnell versuchen, weiter zu wachsen. So klar, da kommen natürlich noch andere Teams mit dazu. Aber bis dato finde ich, da ist noch nicht genug Konkurrenz innerhalb der eigenen Liga und es sind noch definitiv zu wenige Teams. Aber es ist die erste Saison. Auch die MLS hat mal recht klein angefangen, die NWSL natürlich auch. Von daher können wir gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt und was uns in der Zukunft noch erwarten wird. Ja?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir dürfen nicht vergessen, es sind ja schon einige Teams, die für nächstes Jahr angekündigt sind. Also die Liga ist gerade bei 8, was quasi so die Standardhöhe ist, aber es wird dann ab nächster Saison auf jeden Fall deutlich größer werden. Oder deswegen gönnt der Liga eine Testsaison und dann wird es spannender ab der nächsten.
Vielleicht wird es ja auch so noch spannend, wenn dann alle Teams endlich spielen. Was wir uns jetzt gönnen, ist eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen rüber in die Championship. Auch dort gab es einige interessante Partien. Beziehungsweise es gab so zwei, drei Partien, die sind besonders aufgefallen. Zum einen, weil dort die Sieger doch recht überraschend waren. Und zum anderen, weil in den beiden Partien, über die wir jetzt sprechen werden, gab es zusätzlich auch noch rote Karten. Und in der einen Partie könnte man fast sagen, vielleicht hat sie das Spiel entschieden. Wir gehen erstmal in die andere Partie. Das ist ein Team, über das wir letzte Woche schon gesprochen hatten. Und typischerweise nehmen wir sie diese Woche nochmal ran. Aber es ist durchaus eine Überraschung. Wir reden von Hartford. Die haben wieder zu Hause gespielt und hatten Louisville zu Gast. Also Platz 1 der Eastern Conference trifft auf den vorletzten Platz der Eastern Conference. Und ja, wer da am Ende vom Sieger vom Platz, zumindest in der Theorie, gehen sollte, klar, Louisville, eindeutiger Favorit, muss man nicht drüber diskutieren. So endete die Partie aber gar nicht und man muss sagen, Hartford hat es letztendlich ziemlich clever gemacht. Gehen wir aber mal in die Partie dort rein. In den ersten 20 Minuten, fand ich, war Louisville das maßgebliche Team. Der Druck ging immer wieder Richtung Strafraum von Hartford. Sie hatten die ein oder andere ziemlich nette Chance und waren, ja, finde ich, wirklich das spielbestimmende Team.
Würde ich unterstreichen. Ich muss aber sagen, ich hatte ein gutes Gefühl vor der Partie. Hab gedacht, okay, Louisville ist auswärts und will durchaus schwach. Und Hartford muss alles auf eine Karte setzen, wenn sie noch irgendwie in die Playoffs kommen wollen. Und ja, ich würde sagen, es war eine gute Partie. Und bin auch ganz froh, sie live geguckt zu haben. Und es ging gut los und ging früh los. Denn es gab in der 14. eine Ecke für Louisville. Der Kopfball ging knapp rechts am Tor vorbei, sodass Renan Ribeiro schon mal aufgeweckt werden musste.
Es dauert allerdings bis zur 37. Minute, bis das erste Tor fällt. Und in dem Fall ist es der Wähler. Der bekommt den Ball zugespielt und macht das Gleiche, was wir vorhin im US Open Cup auch schon erlebt haben. Er zieht einfach außerhalb des Strafraums ab und der Ball sitzt im Tor. Auch da, also ja, die Verteidigung von Hartford war da gewesen, stand aber halt nicht wirklich gut, sodass die Lücke überhaupt erst möglich war. Und Louisville, ja, man muss auch zugeben, verdient zu dem Zeitpunkt in Führung geht. Allerdings muss man dazu sagen, Louisville war zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl. Es gab kurz zuvor in der 29. Minute nämlich eine rote Karte gegen Paris. Aber leider ist sie nicht zu sehen. Man weiß nur, es gab ein Foul, aber weder im Stream war sie zu sehen, noch in den Highlights, weil die Kamera war ganz woanders unterwegs.
Fand ich irgendwie kurios. Also die Kamera blieb die ganze Zeit bei dem Keeper von Louisville und einem Verteidiger stehen. Beide interagieren nicht mehr miteinander. Also der Keeper steht in seiner Box und guckt irgendwo hinter das Tor. Der Verteidiger steht und langweilt sich. Und ja, das war die ganze Szene in knapp 5-6 gefühlten Minuten, wo die Kamera draufgezoomt hat. Bis plötzlich die Kamera auf den Schiri zoomte, dann der halt die rote Karte zeigte. Irgendwie, ja, was auch immer die da gemacht haben, es war irgendwie ein wenig kurios.
Aber trotz dessen, dass sie nur Unterzahl waren, dann in Führung gegangen.
Ich wollte nur sagen, das Tor war auf jeden Fall ganz hübsch, dass Louisville da rausgehauen hat. Es war Taylor Davila, den ich ja aus meinen Toros-Zeiten schon sehr gut kenne. Und der hat das Übliche gemacht, was er halt sehr gut kann. Er ist gut mit dem Ball, läuft oft von rechts aufs Tor zu, lässt zwei Verteidiger austanzen, zieht ein Stück in die Mitte und haut dann den Ball eben unten rechts rein. Das war so das klassische Tänzchen. Sah gut aus, war ein verdientes Tor, aber unterm Strich auch noch zu früh, um wirklich spielentscheidend zu sein.
Das sieht man auch daran, dass bereits in der 48. Minute es einen Ausgleich gibt. Und in dem Fall ist es ein flacher Pass, der ziemlich kontrolliert und clever gemacht zu Dingen gespielt wird. Und der muss tatsächlich quasi von der rechten Seite in den Strafraum rein. Und der muss nur noch den Fuß reinhalten und der Ball ist im Tor. Das war von Louisville ehrlich gesagt ziemlich schlecht verteidigt. Also sie haben sich da sehr einfach ausspielen lassen. Es war sehr offensichtlich, wie der Spielzug sein wird. Und trotzdem haben sie überhaupt nicht aufgepasst und der stand da völlig frei. Aber er stand frei genug, um da den Fuß reinzuhalten. Nicht gut gemacht. Wirklich nicht.
Gehe ich mit. Ich muss aber sagen, dass mir Jeng bei Hartford echt gut gefällt. Er ist eigentlich der typische Strafraum-Kopfballstürmer. Also es gab einige Szenen in den letzten Wochen, wo er sich gut mit dem Kopf durchsetzen konnte. Hier hat er eine gute Kaltstolzigkeit bewiesen und eben das Sekundenschläfchen von Louisville ausgenutzt. Und wenn du nichts mehr hast, außer vielleicht eine seltsame roten Karte, würde ich gerne die Szene nochmal beschreiben.
Ganz kurz, der Trainer von Louisville hat das gemacht, wofür man ihn irgendwie schon kennt. Also ist jetzt nicht die erste gelb-rote oder rote Karte von ihm, die wir hier, glaube ich, besprechen. In der 65. Minute etwa war es gewesen, hat er mit dem Schiedsrichter gemeckert. Der Schiedsrichter hatte nicht mehr so viel Lust, mit ihm zu diskutieren. Deswegen bekam er seine zweite gelbe Karte und musste ebenfalls den Platz räumen. Und diskutierte danach aber erstmal nochmal weiter mit dem Schiedsrichter. Ist jetzt irgendwie auch nicht der allergrößte Sympathieträger.
Nee, vor allem, wenn ich dann denke, dass er sich ja, ich glaube, vor ein, zwei Saisons beim Radio darüber beschwert hat, dass ja Ben Pearman von Memphis, also damals Memphis, für eine Heusoße einen Waschlappen hält und dann selber quasi, den Schiri voll heult. Glückwunsch. Ja, um zu einer Wiederholung zu kommen. Wie sagt man so schön, was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal, wenn man den richtigen Deppen dafür findet. Und das war in der 84. Minute der Fall, denn es gab wieder eine Hereingabe von rechts in den Louisville-Strafraum. Zheng kriegt den Ball in der inneren Box, knapp, ich würde sagen, zwei, drei Meter vom Tor entfernt. Nimmt den Ball an, dreht sich einmal um die halbe Achse, wodurch der Keeper schon quasi unterwegs in die linke untere Ecke gewesen ist. Und er muss dann den Ball aus ganz kurzer Entfernung noch einschieben. Also auch hier die Louisville-Verteidigung pennt wirklich, ja, lange genug, dass man da aus der kurzen Entfernung quasi nicht, ja, das Tor verpassen kann. Zheng trifft, erhöht damit auf 2-1, dreht die Partie und Louisville sieht echt doof aus. Und man muss halt sagen, bis zu diesem 2-1 kam auch von Louisville tortechnisch oder attackentechnisch echt wenig.
Ja, genau. Also sie hatten auch kleinere Chancen, aber da war wirklich nicht groß was Relevantes dabei. Irgendwie so nach den ersten 20, sagen wir 30 Minuten in der ersten Halbzeit, danach kam, fand ich, von Louisville nicht mehr so extrem viel. Am Ende gewinnt Hartford durch Cleverness, weil sie den Fehler von Louisville zweimal ausnutzen können und nimmt wertvolle Punkte mit, während Louisville wieder einmal auswärts Punkte dalässt.
Es gab noch zwei, wie ich fand, sehr hübsche Chancen von Louisville in der späten Phase des Spiels. Also zum Beispiel ein Freistoß von rechts von Davila, wo Ribeiro den Ball am rechten Pfosten noch klären kann. Oder in der 99. Minute, wo es einen Fernschuss auf die rechte obere Ecke gab von Hartford und Ribeiro auch da den Ball nochmal zur Seite klären konnte. Also der Keeper noch mit zwei wichtigen Paraden, um wenigstens noch ein Gegentor zu verhindern. Und auch hier wieder muss man sagen, er ist meistens nicht der Kerl für die Fancy-Paraden, aber er macht die wichtigen Paraden. Und daher, ja, Hartford mit einem guten Keeper nach Ewigkeiten mal und, wie du schon sagtest, einen nicht unverdienten Sieg.
Gehen wir mal in die andere USL-Championship-Partie, wo es auch einen Sieger gab, so viel können wir schon mal sagen. Charleston Battery spielte zu Hause und hatte die Jungs von Orange County zu Gast. Da passierte was in der fünften Minute und ich würde sagen, das war die spielentscheidende Szene. Die Situation ist nämlich folgende. Ein Spieler von Charleston Battery hat den Ball, läuft mit dem Richtung Strafraum. Zwei Verteidiger sind mehr oder weniger an ihm dran. Der eine Verteidiger ist denn der Meinung, er müsse ihn im Strafraum schubsen. Natürlich kommt der Pfiff vom Schiedsrichter. Der Schiedsrichter läuft quasi Richtung Spieler und zieht sofort die rote Karte, weil letzter Mann und zusätzlich gibt es den Elfmeter. Dass man in der Situation einen Elfmeter gibt, kann ich komplett nachvollziehen. Das ist völlig berechtigt. Das Schubsen da ist deutlich erkennbar. Da gibt es gar keine Streitigkeit drüber. Trotzdem finde ich, ist die rote Karte an der Stelle ein bisschen zu viel. Es ist ja halt wieder diese klassische Doppelbestrafung. Und das Foul ist halt jetzt auch keine Grätsche oder irgendwas, wo der Gegenspieler wäre verletzt worden. Es ist halt ein Schubser, der so oft immer vorkommt und auch mal vorkommt, wenn man vermeintlich letzter Mann ist. Wie gesagt, da lief noch ein anderer Verteidiger mit. Der war aber zum einen weiter links und zum anderen vielleicht ein paar Millimeter weiter hinter. Ist es vor allem ärgerlich. In erster Linie für Orange County, die ja dann ab der 5. Minute in Unterzahl spielten.
Gehe ich mit. Das finde ich auch, war eine harte Bestrafung. Und ein bisschen unnötig, um ganz ehrlich zu sein. Also ein Elfmeter ist nach 5 Minuten schon vielleicht spielentscheidend. Eine rote Karte definitiv. Und es dauerte auch nicht lange, bis das erste Tor fiel. Denn Nick Markanich nutzt den Elfmeter zur Führung. Und so steht es nach 7 Minuten bereits 1-0.
Ja, und was wir dann die restliche Partie überleben, ist eine interessante Verteidigung von Orange County. In der 38. Minute fällt das zweite Tor. Und die Situation ist wie folgt. Der Ball ist im Strafraum eigentlich, wird aber vom Verteidiger wieder rausgeköpft. Ich meine, es war nach einem Freistoß. Und das Problem ist so ein bisschen, dass der Verteidiger den Ball aber direkt vor die Füße von Rodriguez köpft. Und der nutzt natürlich die Möglichkeit, die er da gerade bekommt, und schießt aufs Tor und der Ball ist im Tor.
Ich muss zugeben, eigentlich bin ich durchaus sympathisch zu Orange County, aber in dieser Partie haben sie so viel Blödsinn stellenweise gemacht, dass es mir echt schwerfällt, sie gut zu sehen. Es gab allerdings ein Tor in der 48. wo ich keinem wirklich die Schuld geben möchte. Der Nick Markanic kickt erneut den Ball. Es gab einen hohen Ball in den Strafraum rein. Markanic nimmt den Ball ja in der Luft an und haut ihn per klassischen Seitfallzieher Dropkick mit ordentlich Wucht und ja auch einer gewissen Präzision unter die Latte ins Tor von Shuttler, ein Tor von Orange County. Also ein sehr, sehr schönes Tor mit einem schönen Dropkick. Macht man so wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben, aber war halt ein sehr schönes Tor. Und so stand es dann schon 3-0 für Orange County, die ja eben in Überzahl waren und das auch diesmal gut nutzen konnten.
Ja, also tatsächlich, das Tor fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Endlich mal ein Tor, wo jetzt nicht die Verteidigung von Orange County die Schuldige war. Es gibt in der 48. Minute, was glaube ich, oder 42. gibt es ein weiteres Tor. Und in dem Fall, das in der 48. hatten wir ja, in der 62. gab es kein Tor, allerdings den Ausgleich in Sachen Karten. Weil auch Charleston bekommt eine Karte, in dem Fall ist es gelb-rot. Was da passiert ist, ehrlich gesagt, ich glaube, es war noch nicht mehr gelb-rot, ich glaube, es war auch straight red. Aber was da passiert ist, sieht man nicht so richtig genau. Da läuft eine Masse an Spielern nach einem Freistoß Richtung Strafraum und letztendlich oder in den Strafraum rein. Und letztendlich ist es dann ein Spieler von Orange County, der am Boden liegen bleibt und sich windet. Was man sehen kann, ist, dass er am T-Shirt festgehalten wird. So klar, dafür kann man im Strafraum auch durchaus einen Elfmeter geben. Wäre auch okay, aber ich glaube, es war kurz vorm Strafraum. Und er windet sich aber, als hätte er irgendwie einen Schlag abbekommen. Das sieht man leider aber nicht. Wobei ich nicht abstreiten will, dass das nicht passiert ist. Sondern da sind einfach so viele Leute beieinander, die so dicht beieinander sind, dass man zumindest aus der Kameraperspektive es nicht sehen kann. Der Schiedsrichter läuft aber sehr direkt auf die Spieler zu und zieht in dem Fall die rote Karte dann, sodass auch Charleston Battery zu dem Zeitpunkt dann mit einem Spieler weniger spielen muss.
Ich bin ganz ehrlich, für ein Trikotzüpferchen, wenn es dann im Strafraum gewesen ist, kannst du meinetwegen oder ganz viel Augenzwinkern ja, einen Elfmeter geben. Aber rot, wofür? Also wenn es kein, was wir nicht sehen konnten, irgendwie Gewaltakt gab.
Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es da irgendwie einen Ellenbogenranner oder Rammer gab. Oder es irgendwie eine Art Schlag gab und deswegen die rote Karte. Wegen Trikotzupfen weiß ich jetzt nicht. Könnte vielleicht auch eine Entschuldigung für die recht harte rote Karte in der 5. Minute gewesen sein.
Gehe ich mit. Ich wollte es mal kurz mal meine Sicht unterstrichen haben. Auf jeden Fall dauert es dann nicht lange, bis es dann das nächste Türchen gab. Und das war, wie ich finde, wirklich das Kacktor des Tages oder auch das Kacktor der Woche. Ossie kriegt den Ball im Strafraum nicht geklärt und sieht dabei echt extrem dämlich aus. Denn es gibt den Ball, der von rechts reingespielt wird. MD Myers rutscht mehr, als dass er wirklich gewollt zum Ball kommt, berührt den Ball mit der Pike am rechten Pfosten und der Ball kullert ins Tor. Shuttler und ein Verteidiger sehen das völlig zu spät und stolpern dann quasi noch ineinander rein, wo der Ball schon im Tor war. Und ja, Unterzahl, ich weiß, oder zumindest zeitweise Unterzahl während des Spiels, aber geistig so abgeschaltet zu haben, dass du nach so einem nicht mehr wirklich spektakulär vorbereiteten Pass dann völlig verwirrt deine eigentlichen Kernaufgaben vergisst, das sah wirklich extrem schlecht aus. Also nicht nur zu spät da sein, auch wirklich nicht mal ansatzweise zu versuchen, den Ball quasi irgendwie wegzuklären. Ja, sorry. Also reingerutscht, wahrscheinlich nicht gewollt von Myers, der mit das Tor macht, und eben Shuttler, der Keeper, und der Verteidiger laufen sich ja noch selber über den Haufen, anstatt das Kullerbällchen da vor dem Netz zu bewahren. Kacktor der Woche, da nehme ich mir, glaube ich, nichts, was noch schlechter war.
Na ja, das Super League-Tor ging ja in eine ähnliche Richtung. Allerdings, eine recht ähnliche Szene gibt es nur 3 Minuten später. Was mir in dem Tor 3 Minuten zuvor auch schon aufgefallen ist, in erster Linie ist die Verteidigung einfach nur passiv. Sie laufen zwar mit, sie begleiten sehr freundlich sozusagen, schreiten aber nicht ein und ja, sie sind einfach passiv im Strafraum. Und genau das gleiche Problem ist halt 3 Minuten später nochmal, weil sie Charles Battery easy die Möglichkeit bekommen, da durch diesen Strafraum zu laufen und sich perfekt zu positionieren. In dem Fall ist es Makanic, der wieder wahnsinnig viel Zeit hat und dann in Ruhe noch schauen kann, wo spielt er jetzt den Ball am besten hoch ins Tor, damit da auch gar keiner rankommen kann. Die Zeit nimmt er sich und der Ball sitzt dann im Tor. Einfach nur, weil es vorher möglich war, dass kein anderer da groß eingeschritten hatte von Orange County, sondern man wirklich nur mehr oder weniger an seiner eigenen Stelle stehen blieb und zuschaut, was da jetzt gerade passiert.
Seufz. Also sorry, wenn ich das so sagen muss, aber Seufz, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Denn es gibt noch ein Tor und auch das war jetzt nicht mal wirklich, ja, spannend. Ikaza läuft ja ziemlich unbegleitet alleine aufs Tor zu, sieht dann in der Mitte, Ikaza läuft aufs Tor zu, gibt den Ball zu Myers. Myers rennt vom linken Strafraumrand ganz bequem aufs Tor zu. Shuttler kommt raus, was du als Keeper natürlich machen willst, um den Winkel zu verkürzen. Nur wird das Schussversüchchen, ich sag's erstmal schon ganz niedlich, direkt vom Keeper zurück auf Myers geprallt, der dann in dem Moment schon vorbei am Keeper ist und dann ins leere Tor schießen muss. Es ist ein bisschen so Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, läuft schief. Und das betrifft OC in der Partie wirklich. Also seltsame rote Karten, Tore, wo die Leute geistig abgeschaltet waren, Tore, wo die Leute sich gegenseitig über den Haufen laufen, oder hier, wo der Torwart quasi dem Angreifer Myers den Ball gleich zurückprallt und da zurückprallen lässt und der nicht viel machen muss, außer ins leere Tor zu schießen. Ja, also sorry, aber manchmal macht man es auch Charleston ein bisschen zu leicht, finde ich.
Auf jeden Fall. Und also da war ja gar kein Widerstand von Orange County. Was mir in der Situation auch aufgefallen ist, war wieder eine Abwehr, die völlig passiv war. Und letztendlich bleibt dir als Torhüter dann auch gar nichts anderes übrig, wenn du siehst, dass all deine Vorderleute pennen und sich gar nicht bewegen. Und du jetzt aber auch, also man easy sehen kann, wo der Ball hingehen wird, zu welchem Angreifer, und trotzdem da passiv rumgestanden wird. Was machst du als Torhüter? Bleibst du im Tor bei dieser kurzen Distanz? Eher nicht. Du kommst raus, versuchst den Winkel so klein wie möglich zu machen. Das klappt jetzt in dem Fall halt nicht so gut. Aber ihm würde ich da ehrlich gesagt die geringste Schuld geben, sondern er versucht dann auch aus der Situation irgendwie das Beste zu machen, was er machen kann, weil er einfach gefühlt der Einzige von Orange County ist, der sich überhaupt noch bewegt in der Situation.
Ja, und mal ganz ehrlich, als Keeper bist du eh im Arsch. Bleibst du drin, siehst du doof aus, gehst du raus, siehst du doof aus. Also in der Hinsicht bin ich ganz ehrlich, ja, würde ich wirklich der Abwehr die Schuld geben und nicht den armen Colin Shuttler, der eh schon 5 kassiert hat und dann noch irgendwie versuchen muss, was zu machen. Und ja, unterm Strich, Charleston gewinnt, vielleicht auch ja schon zu früh bevorteilt aufgrund der roten Karte gegen Orange County. Manche der Tore, wenn man das schöne 3-0 Volley-Törchen rausnimmt, waren einfach viel zu einfach. Also wenn selbst ein Davy Selke mit verbundenen Augen das Ding gemacht hätte, dann weißt du, es ist zu einfach. Und das war hier in mehreren Fällen der Fall. Unterm Strich, Charleston gewinnt mit 6-0. Mal wieder ein hoher Kantersieg, nachdem es ja Indy neulich schon mal mit 5-0 nach Hause geschickt hat, oder 5-1. Orange County wirkt einfach weiterhin nicht wirklich wie ein playoff-würdiges Team. Was einfach für mich weiterhin so ein bisschen der Indiz ist, dass ihre Meisterschaft, ich meine 21, eher so ein bisschen Glück mehr Glück als Verstand und die richtige Phase in Playoffs gewesen ist. Denn danach ist man ja krachend gescheitert. Und auch aktuell sieht es jetzt nicht qualitätstechnisch aus, als wären sie wirklich ein gutes Team. Denn Milan Ilowski war so ein bisschen ihre einzelne Hoffnung, so nach dem Motto, langer Ball, der Typ wird schon was machen. Und Ilowski konnte was machen. Nur der ja mittlerweile in Dänemark spielt und sie ja hauptsächlich ein paar junge Leute ranzüchten, die dann eben wieder nach Europa gehen, gibt's nicht so viel krasse Qualität vorne. Und ein guter Torwart wie Shuttler kann das auch nicht alles für dich übernehmen. Wir sagen, unterm Strich hat sich Orange County die aktuelle Lage auch verdient. Und in dem Spiel war es auch Murphy's Law. Also alles, was schief gehen kann, geht schief und vor allem auf die schlimmsten Arten. Und ja, sorry Orange County, aber das war wirklich, wirklich, wirklich unterirdisch.
Da kann ich absolut nicht widersprechen. Sehe ich genauso. Am Ende, ja. Charleston Battery gewinnt 6-0 gegen Orange County, wie wir gerade auch gehört haben, völlig zu Recht. Und ja, nimmt die Punkte natürlich gerne mit, kommt in der Tabelle also wieder ein Schrittchen näher ran an Louisville, die jetzt auch einen Punkt vor ihnen liegen. Mit Anbetracht auf das Wochenende, gibt es denn eine Partie, die du empfehlen würdest?
Du stellst Fragen. Ich bin ehrlich, unterm Strich ist es immer kurios in der USL. Es gibt Wochen, da gibt es Spiele, die nach spannend klingen und total langweilig werden. Und genau das Gegenteil. Wochen, wo plötzlich überall die Tore durch die Gegend fliegen. Ich bin ehrlich, ich würde gerne Rhode Island gegen Birmingham empfehlen. Denn Rhode Island ist ja immer noch in der ersten Saison, versucht aber alles, um natürlich weiterzumachen und in die Playoffs weiter sich festzubeißen. Hat aber auch eine große Birmingham-Vergangenheit. Also der Keeper war, also nicht der Keeper, der Trainer war der Assistenztrainer vom aktuellen Birmingham-Trainer für eine lange Zeit. Viele Spieler haben entweder eine Birmingham- oder eine Alabama-Vergangenheit. Und es wird so ein bisschen die Partie zwischen Lehrer und Schüler. Und Birmingham hat es geschafft, sich von Pittsburgh überrollen zu lassen. Die dürften sehr wütend sein. Rhode Island überzeugt mich nie so wirklich zu 100%. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Legion hier das Ding macht. Und die Partie ist um 1.30 Uhr am an der Nacht zu Sonntag. Würde ich gerne empfehlen. Könnte spannend werden.
Klingt nach einer guten Partie. Ich habe gerade mal in die League One geschaut. Da ist dieses Wochenende jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also dürfte wahrscheinlich der Getränke-Cup stattfinden. Aber da habe ich jetzt auch keine extrem spannenden Partien gesehen. Naja, also vielleicht...
Oder ein kleiner Fun-Fact für alle, die uns über die Anstoßzeiten meckern. In der USL Championship finden 7 Partien statt, die zwischen 1 Uhr und 1.03 oder 0 Uhr und 1.30 Uhr beginnen am Wochenende. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend bis 3 Uhr wach bleiben, damit dann eine Partie losgeht. Ihr könnt direkt ab Mitternacht starten und habt 7 Spiele zur Auswahl.
Ein großes Repertoire. Hast du ansonsten noch etwas?
Tatsächlich nicht. Ich würde mich nur interessieren an unsere, ja, an eure Zuhörer, die sich auch vielleicht gerne feedbackmäßig melden wollen. Wie wollt ihr vielleicht in Zukunft so ein bisschen unsere, ja, Balance haben? Weil wir haben ja aktuell die League One, die Championship und die Super League im Programm und haben auch vor, auch über die Super League, wenn möglich, wöchentlich zu berichten. Seid ihr der Meinung, dass alle Ligen, die wir haben, wenn möglich, alle quasi jede Woche dran sein sollten oder wirklich nur, wenn es die spannendsten Partien gibt? Lasst uns das gerne wissen, ob ihr irgendwelche Wünsche habt. Ansonsten bleiben wir bei unserem Muster, euch immer die spannendsten Partien zu geben, was auch mal heißen kann, dass zum Beispiel die League One auf der Strecke bleibt. Das heißt, Feedback erwünscht. Seid ihr zufrieden mit der Art, wie wir es machen? Seid ihr nicht zufrieden? Lasst uns gerne wissen. Das wäre so mein kleines Argument.
Und wie ihr Feedback geben könnt, das wisst ihr nämlich auf Facebook unter US Soccer News und auf Twitter unter Box2Box. Wenn du nichts weiter hast, würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, was für Kacktore und rote Karten uns jetzt dann wieder warten werden. Bis dahin, trinkt ausreichend viel und bis nächsten Freitag.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.